Wir nehmen ja im Konfirmandenunterricht gerade die Geschichte von Josef durch. Und es bewegt mich, wie dieser Mann eigentlich seine ganze Jugend geschrottet kriegt. Mit gerade volljährig, nach unserer Rechnung, ist er nach Ägypten verkauft worden. Und aus dem Gefängnis gekommen ist er dort mit 30. Ich hatte diese Altersangabe gar nicht im Kopf, bin ich heute wieder drauf gestoßen. Josef war 30 Jahre alt, als er dann vom Pharao eingesetzt wurde in seinem neuen Dienst. Das heißt, er hat seine besten Jahre, ungefähr 12 Jahre, als Sklave und als Gefangener verbracht. Das Mutmachen, dass Gott hat ihn trotzdem gebraucht, nicht nur als obersten Hofbeamten des Pharaos, sondern als, und dort ist er schon ein Vorbild des Messias, als Erhalter des Lebens für den ganzen damaligen Mittelmeerraum. Ich sage das allen von uns oder allen, mit denen wir in Verbindung sind, deren Leben, deren normale Lebensziele geschrottet werden, verbrochen sind. Gott hat die Möglichkeit, trotzdem aus unserem Leben etwas Kostbares zu machen. Dazu müssen wir es ihm einmal in die Hand gelegt haben und dann versuchen, aktiv darin zu bleiben. Mir fällt nämlich auf, dass Josef dieses Elend, was ihm widerfahren ist, und das war wirklich Elend, von eigener Familie als Sklave verkauft, von den Brüdern. Damals gab es keine Versicherungsgesellschaften oder so, sondern da war man auf die Familie angewiesen. Von denen ausgestoßen und einem ungewissen Schicksal überlassen, dann kurze Zeit, könnte man fast sagen, einen Aufschwung erlebt, in dem Hause Potiphars, des obersten des Pharaos Leibwache, und dann diese Diskriminierung und Diffamierung als Krimineller, dann Jahre im Gefängnis. Dann diese merkwürdige Wendung, dass er dort zwei Mitgefangenen deren Träume, die sie in der Nacht haben, deutet. Und der Erste, dem er ja sagt, dass der Pharao wieder seinen alten Stand einsetzen wird, dem sagt er ausdrücklich, denk an mich, wenn sich dein Schicksal wendet. Und er erzählt ihm ganz kurz in zwei Sätzen seine Geschichte. Ich bin verkauft worden ohne Schuld und ich bin auch hier im Gefängnis ohne Schuld. Man kennt das. Wenn man arbeitet im Gefängnis, dann weiß man, dass Leute dort alles erzählen. Und dann vergisst ihn dieser begnadigte Mitgefangene einfach. Das heißt dann im nächsten Kapitel, und nach dem Verlauf von zwei vollen Jahren hat der Pharao einen Traum. Frage mich, wie diese Jahre verlaufen sind. Frage mich, wie wir damit umgehen, mit solchen verlorenen Jahren. Viele Menschen sind tiefst frustriert über die Zeit der Pandemie und dass danach die Gesellschaft aus den Fugen geraten ist. Und der Krieg und die vielen Ungerechtigkeiten und Differenzen, die zwischen Flüchtlingen gemacht werden aus verschiedenen Ländern hier in unserem Land. Wie tief frustriert sind viele Menschen. Und wenn wir Gott nicht kennen, gibt es dafür auch alle Gründe. Wenn wir ihn kennen, dann sollten wir mit einer Haltung gewappnet sein, auf die heutigen Predigtexte hinweisen. Einer der Texte, ich werde auf mehrere zumindest noch ganz kurz eingehen, ist aus Hebräer 13. Und das unterstreicht genau diese Tatsache, dass wir hier ausheimisch sind. Da heißt es von Vers 12 an, Tropfen hilft, dann wird es deutlicher. Denn die Körper der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Es wird immer wieder in der ganzen Bibel darauf hingewiesen, dass Dinge im Alten Testament vorbildlich für die reale geistliche Wirklichkeit stehen, die uns geoffenbart worden ist durch Gottes Geist. Und dann kommt ein Vers: So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Sophia. Ich bin sehr dankbar, dass diese junge Schwester aus Afghanistan diese Sache im Blick hat. Sie hat mir dann einen längeren Text geantwortet. Und sie schreibt, dass sie weiß, dass es hier keine Stätte gibt und dass ihr eigentliche Heimat der Himmel ist. Das ist für uns wichtig, dass wir uns nicht zu festsetzen hier in dieser Welt. Wir haben nichts hineingebracht, wir werden auch nichts wieder rausholen. Aber wenn wir Jesus nachfolgen und wenn ihm unser Herz und unsere Hand und unser Leben gehört, dann wird es so sein, dass das, was er in uns bewegt, holt ihn mit rein. Das, was er in uns bewegt, dass das Ewigkeitswert hat. Das bleibt. Dass er in uns und durch uns gestaltet, das bleibt. Das ist ewiges Leben. Aber wir müssen wissen, hier haben wir keine bleibende Stätte. Deswegen waren wir seine Jünger und sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Die eigentliche Text, auf den ich eingehen möchte, beinhaltet den heutigen Wochenspruch und steht im Markus Evangelium Kapitel 10, ab Vers 35. Markus 10, Vers 35. Das ist eine relativ lange Geschichte, aber wir werden uns nachher auf das Ende konzentrieren. Da gingen zu ihm, also zu Jesus, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihm: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Ich gehe erstmal bis dahin. Nachher werden wir uns mit dem nächsten Abschnitt befassen. Da kommen zwei von seinen Jüngern und stellen ihm eine Frage, die man eigentlich nur von Kindern kennt. Papa, erfüllst du meinen Wunsch? Und sie möchten die Antwort, bevor sie überhaupt den Wunsch äußern. Jesus, wir möchten, dass du das machst, was wir dich jetzt bitten. Und es ist klug, wenn man darauf nicht mit Ja oder Nein antwortet, sondern: Was wollt ihr denn? Ich weiß, wir hätten das gerne. Wir möchten erst eine Zusage. Erst die Bestätigung, und dann kommen unsere Forderungen. Gut, dass Gott sich auf so viel einlässt. Bitte? Ja, das wird ein noch schlimmeres Durcheinander geben, weil dann ein Wunsch gegen den anderen steht. Aber das zeigt mir auch,
dass man mit fortgeschrittenem Lebensalter nicht immer klüger wird. Man denkt, man verlässt irgendwann diese kindlichen
Denkmuster.
Ja, Denkmuster, wo man versucht zu kriegen, was man kriegen kann. Aber nein, das ist nicht nur bei Kindern so. Das kann auch bei erwachsenen Männern sein. Bei Frauen hat man dann immer, dass sie wenigstens klüger sind. Jesus antwortet, was wollt ihr? Dann sagt sie ihr Wunsch. Dann sagt er eine Bedingung. Und da bin ich ganz sicher, zu diesem Zeitpunkt überschätzen sie sich komplett. Er fragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft bin? Was für ein Kelch und was für eine Taufe ist das denn?
Dein Leidensweg.
Natürlich, es ist der Kelch des Leidens. Und es ist die Taufe des Todes. Oh, sie sind so auch wie Kinder. Ja, ja, das kriegen wir hin. Und ich bin sicher, auch dieses Verhalten findet sich bei Erwachsenen. Diese Selbstüberschätzung, dieses kriegen wir hin, können wir. Vor allem, wenn wir was wollen, dann können wir alles. Ich denke, es ist für Lehrer eine Herausforderung, wenn sie dieses kindliche Verhalten sehen, einerseits, und das ist auch für Eltern genauso, die Kinder nicht zu demotivieren, und andererseits einen realistischen Blick auf die eigenen Möglichkeiten zu fördern. Das Erstaunliche ist, dass Jesus dort nicht widerspricht und nicht sagt, das könnte nicht, sondern, obwohl ich sicher bin, dass sie sich in diesem Moment überschätzen, sagt er, ihr werdet. Und dort wird die prophetische Dimension seines Dienstes deutlich. Auf eine merkwürdige Weise, weil ja die Söhne des Zebedäus einen ganz unterschiedlichen Ausgang genommen haben. Jakobus war tatsächlich der erste von den Zwölfen, der getötet wurde. Und Johannes war der einzige, der nicht getötet wurde. Der noch als 100-Jähriger auf Patmos war. Das ist der Johannes. Und doch war es ein Leben des Leidens. Ein Leben des Leidens in der Nachfolge Jesu. Ich sage das mal für uns. Es kann sein, dass wir ganz unterschiedlichen Ausgang nehmen. Es kann sein, dass manche ganz schnell diesen Kelch des Leidens trinken. Und bei anderen geht es ein ganzes Leben lang. Die einen trinken ihn bis zur Neige, bis zum Tod. Und die anderen haben das Jahrzehnte mit sich rumzuschleppen. Aber, und deswegen, ich finde nicht, dass die beiden niedlich sind. Und doch ist es ja was Kindliches, dass sie so dieses schnelle Versprechen haben und sagen, ja, machen wir. Wir sind so. Wir gehören dir ganz. Wir sind wie du. Und es berührt mich, dass Jesus das nicht zurückweist, aber dass er dann ganz sachlich mit ihnen umgeht und sagt, ihr werdet das, was ihr versprochen habt, tragen. Aber das Ziel, wonach er euch ausstreckt, das steht nicht bei mir. Steht auch nicht bei euch. Das Sitzen zu meiner rechten Linken ist für die, denen es bestimmt ist. Wir haben keinerlei Hinweis,
wem das bestimmt ist. Die katholische Kirche mochte das gerne an Petrus vermitteln. Und deswegen redet man ja vom Papstthron als dem Stuhl Petri und meint, dass es der ganz an der Seite von Jesus wäre. Am besten, er ersetzt den sogar. Ich denke nicht, dass das für Petrus gedacht ist. Ganz ernsthaft. Dann eher schon für den unzeitigen Apostel, der sich selber für nichts hält. Saulus von Tarsus. Die anderen Jünger finden das gar nicht niedlich. Dann lesen wir mal den nächsten Abschnitt. Als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Und alle 10, Matthäus, Judas, der andere Judas, Bartholomäus, alle sind sie frustriert, dass 2 besser sein können. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen. Und das, was er redet, das gilt bis heute, auch für uns. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker niedrig und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld. Für viele. Da sind mit einem mal 12 frustriert. 2, die ein großes Versprechen abgegeben haben und denen nichts dafür versprochen wurde, als dass sie an den Leiden Jesu teilnehmen. Und 10, die sich darüber ärgern, dass da 2 besser sein wollen als sie. Ich denke, jeder in der Familie, der mehr als ein Kind hat, kennt solche Situationen, dass sich der eine über den anderen ärgert, dass man mit Entscheidungen keinen Frieden schafft, sondern dass der Frust überhand nimmt. Kennt man ja auch im Haus. Wenn man Verantwortung hat für Menschen, dann gibt es immer diese Situation, dass man sich aneinander oder untereinander oder gegeneinander reibt. Gott sei Dank, Gott lässt sich davon nicht beeinflussen. Jesus ist nicht frustriert. Ich sage das mal so, wenn wir uns wirklich an dieser Stelle ein Beispiel an ihn nehmen wollen, dann ist es das zu lernen, dass wir nicht in solche Auseinandersetzungen einsteigen. Sich mit anderen vergleichen, sich zurückgesetzt, fühlen. Guck mal, Jesus hatte gerade dieses Begehren abgewehrt der beiden. Das haben die anderen 10 mitgekriegt. Aber sie sind trotzdem frustriert. Er hatte gerade gesagt, es steht mir nicht zu, euch diese Begehrenplätze zu geben. Wer sitzt neben dem Chef? Und trotzdem sind die anderen frustriert. Warum uns nichts vormachen? Das ist so läuft menschliches Leben. Da verhält sich einer unklug. Und der andere ist frustriert, auch unter Gläubigen. Das waren die Jünger, das waren die Apostel, das waren die berufenen Leute, das waren die, die schon ausgesandt waren und Wunder verbracht hatten, vollbracht hatten im Namen Jesu. Aber untereinander gibt es immer noch diese Reife. Brauchen wir uns nichts vormachen, das wird auch unter uns stattfinden. Und dann redet Jesus zu allen. Das sagt er nicht nur zu den 10, das sagt er zu den 12. Und eine Besonderheit ist, er sagt das auch zu Judas, der später alles wegschmeißen wird. Man kann nicht sagen, dass Judas von Anfang an so daneben lag oder dass er sagt, ach, sollt ihr sich doch um die Plätze streiten, Hauptsache ich habe das Geld. Ja, man hat ja manchmal den Eindruck, das war sowieso ein Betrüger, der war hinter dem Geld her, der war ihm das andere nicht so wichtig. Nein, er ist hier genauso frustriert. Alle 10 sind unwillig. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihr Völker unter sich. Bei euch ist es nicht so. Heißt nicht, soll es nicht so sein, ist es nicht so. Es gelten in der, im Volk Gottes, es gelten in der Gemeinde andere Regeln. Wir denken, dass es genauso funktioniert wie draußen. Aber Jesus macht klar, in der Gemeinde gelten andere Gesetze. Nebenbei gesagt, man versucht das seit 2000 Jahren immer noch genauso, wie das hier die Jünger versucht haben. Man versucht genau solche Hierarchien zu schaffen. Bischof, Kardinal, Oberkirchenrat, Superintendent. Es gibt lauter solche Abstufungen, Priester, Laien. Wir finden nichts davon in der Schrift. Natürlich, es gibt Ordnungen, es gibt Aufseherdienste, es gibt bischöfliche Verantwortung in der Gemeinde Gottes, aber es gibt nicht dieses weltliche Herrschaftssystem. Und trotzdem, kaum eine der Kirchen hat sich hier daran gehalten. Unter euch, nicht hier sagt, soll es nicht so sein, ist es nicht so. Bis heute gilt es so, dass diese Regeln innerhalb des Volkes Gottes außer Kraft gesetzt sind. Das heißt, es ist ja alles ungeregelt. Jeder kann machen, was er will. Nein. Wer groß sein will unter euch, das wird ausdrücklich nicht verboten. Wer groß sein will, das wird aber auch nicht forciert. Es gibt, ich nenne das mal so, diese natürliche Neigung, Verantwortung zu übernehmen. Das ist überhaupt nichts Falsches. Es gibt diesen Drang, sich einzubringen. Und das kann man bezeichnen als eine Berufung oder als eine Auserwählung Gottes. Aber unter ganz neuen Regeln. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht sein. Eigentlich eine einfache Regel. Ich bin sehr dankbar, dass ich das in der Gemeinde, in der ich aufgewachsen bin, ganz frühzeitig lernen durfte. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze, dass sowohl mein Großvater als auch mein Vater mich darin unterwiesen haben. Ich hatte diesen Drang, als Erstgeborener immer Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin sehr frühzeitig dahingehend gecoacht worden, dann die einfachsten Dinge zu machen. Gottesdienstraum einzuräumen, hinterher auszufegen, Tische zu bedienen. Jahrelang. Ohne Quatsch, jahrzehntelang habe ich genau diese Dinge gemacht. Die Körbchen rumgeben, Liederbücher austeilen. Einfache Dienste, an denen wir lernen, zu dienen, niedriger zu sein, den anderen das Leben leichter zu machen. Ich wünschte, dass diese ganze Gemeinde voll ist von dieser Haltung. Dass wir Menschen sind, die bereit sind, aller Diener zu sein. Dann gibt Gott mehr Verantwortung. Das braucht Zeit. Komme ich zurück auf Josef. Die besten Jahre seines Lebens war er Diener, aber nicht nur Diener im Sinne eines Angestellten, sondern Sklave. Ohne Lohn. Auch unfreiwillig. Er hat sich das nicht ausgesucht. Gehen wir mal ganz grob von aus. Gute 5 Jahre Hausverwalter bei Potiphar und dann nochmal dieselbe Zeit im Gefängnis. Mindestens. Es heißt, dass ihm der Oberste des Gefängnisses war, sicherlich auch noch sein alter Dienstjahr. Potiphar, bei dem er vorher zu Hause gedient hat, war nämlich auch der Chef im Gefängnis. Der Oberste der Leibwache. Nun könnte man sagen, Josef hatte allen Grund, sich zu verweigern. Er ist unschuldig im Gefängnis. Der ist durch eine falsche Anklage dahin gekommen. Nein, er ist genauso treu wie vorneweg als da. Und so bereitet ihn Gott vor für diese überaus hohe und wichtige Stellung direkt unter dem Pharao. Nämlich diese 7 Jahre des Überflusses alles zu managen, dass auch die 7 Jahre der Hungersnot nicht nur für die Ägypter, sondern auch für die übrigen Völker durchgestanden werden können. Ihr Lieben, wenn wir das vom heutigen Sonntag mitnehmen, dann kann Gott uns für das gebrauchen, wozu er uns gebrauchen möchte. Und zwar, indem uns der als Vorbild gegeben wird, von dem wir im Wochenspruch lesen, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das muss man sich vorstellen. Der Herr der Welt, durch den alle Dinge geschaffen sind, kommt schlimmer, niedriger als ein Sklave. Geboren in einer Krippe, jahrelange Migrationserfahrung in Ägypten, aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen als Sohn des Zimmermanns. Und dann, obwohl mit Heiligem Geist gesalbt und Autorität, nicht nur über Menschen, sondern über Krankheiten, über die Elemente, über Wind und Wellen, wird angeklagt, falsch angeklagt, wird verhört wie ein Verbrecher, wird nackt ans Kreuz genagelt und gibt sein Leben. Als Lösegeld für viele. Eigentlich für alle. Aber wer es nicht annimmt, hat es nicht. Wenn man so will, ist das Leiden des Christus auch heute. Das ist nämlich dieses Gegeben und nicht genommen. Das ist das, was seine Gemeinde seit 2000 Jahren in das Mitleiden zwingt. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber ihr werdet es auch brauchen. Das ist ein Leiden, aus dem kommen wir auch nicht raus. Aber lasst uns fröhlich diesen Dienst tun. Lasst uns gegenseitig ermutigen. Selbst wenn wir solche Phasen der Frustration durchmachen, wenn uns mal die weltlichen Regeln wieder überkommen und wir denken, ach, der drängelt sich vor, die macht das, was mir zusteht oder irgendwelche Dinge, dann lasst uns mit dieser Gesinnung des Christus mutig Tag für Tag den Alltag bewältigen. Amen.